Hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zurück zu den Söldnergeschichten, diesmal Teil 18. Wer von euch gerade das eingeschaltet hat, wenn ich dran denke, haue ich hier irgendwo den Link hin für den ersten Teil. Ansonsten bin ich mir sicher, dass ihr den auch selber findet. Heute geht's in der Gegend um Basra weiter und zwar wieder richtig spannend, weil heute knallt's mal wieder. Und zwar so richtig, schaut rein.
Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten.
Die letzte Story hatte damit aufgehört, dass wir praktisch in diesem beinahe Contact waren, ja, an diesem Checkpoint, wo wir dann irgendwie mit Glück und Verhandlungen und Glück meiner Meinung nach auch wieder rausgekommen sind, weil die Vorbereitung war ja suboptimal. Heute geht's weiter, ja, ihr habt ja schon gemerkt, neues Team, neuer Auftragsbereich und mit der Firma, da ging's schon so langsam gefühltmäßig nicht mehr so richtig in die Richtung, wie ich dort angefangen habe. Am Anfang hieß es ja immer, der Operator kommt als erstes, ja, uns sind die Leute am wichtigsten. Und irgendwann, und da fängt's jetzt schon so langsam an, hat man eigentlich aber erst im Nachhinein dann gemerkt, ist es dann doch immer mehr darum gegangen, dass man eben bestimmte Aufträge erfüllt und zwar auch, oder dass man sie durchführt und zwar auch dann, wenn man sagt, okay, eigentlich nach allem, was wir so wissen, sollte man die nicht durchführen. Was für Gründe hat das? Also ein Grund meiner Meinung nach war der, dass gerade viele von den Engländern, die kamen ja aus dem Militär, haben nichts anderes gemacht in ihrem Leben als Militär, haben dort relativ bescheidenes Geld verdient, sage ich mal. Da war also nichts mit groß eigenem Haus kaufen und groß Geld ausgeben. Und die hatten auf einmal viel Geld. Und zwar regelmäßig viel Geld. Und zur gleichen Zeit gab es dann auch in Großbritannien so diesen Boom so ein bisschen auf dem Häusermarkt. Und da sind ganz, ganz viele auch wohl von eben, weil Freunde es gemacht haben, das hat dann so einen Schneeballeffekt gegeben, dass alle so ein bisschen dazu übergegangen sind, jetzt nicht vielleicht wie die Amerikaner, sich direkt dickes Auto, dickes Motorrad und sonst irgendwas zu kaufen, dass sie dann also Schulden haben und das abzahlen, sondern die sind natürlich, weil sie auch mehr Geld verdient haben, richtig eingestiegen, ne? Die haben dann ein Haus gekauft. Natürlich auf Kredit mit, aber haben natürlich auch einen guten Kredit bekommen, weil sie ja ein festes Einkommen im Prinzip nachweisen konnten, das monatlich praktisch aufs Konto ging. Und dann haben die mit diesem ersten Haus angefangen praktisch zu spekulieren, ja, und haben dann das erste Haus, den Kredit, das erste Haus verpfändet praktisch wieder, ja, damit wieder einen Kredit aufgenommen und das zweite Haus gekauft. Die Idee war, sie kaufen praktisch ein altes Haus, setzen das dann in Stand und verkaufen es für mehr Geld, weil erstens mal ist es dann mehr wert und zweitens steigen auch die Häuserpreise gerade die ganze Zeit. Das heißt, selbst wenn du nichts damit gemacht hättest, hättest du es im Prinzip dann halt vermietet, damit Geld gekriegt, irgendwann wieder verkauft und so weiter. Also im Prinzip sind sie ins Immobiliengeschäft eingestiegen, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben. Sondern die Ahnung war halt, oh, der Markt geht gerade nach oben, alle steigen da ein, wir steigen da auch ein, weil wir haben jetzt das Geld und können das finanziell halt irgendwie reißen. Problem an der Geschichte ist, die haben sich dann eben so hoch verschuldet, dass sie monatlich so hohe Rückzahlungen hatten, wie sie sich gerade mit ihrem Gehalt eben leisten konnten. Ist natürlich im Prinzip nicht unclever, wenn man sagt, zur Gewinnmaximierung, ja, investierst du natürlich so viel Geld, wie du kannst. Dann hast du auch am Ende den höchsten Gewinn. Ist ja klar. Und wenn du von dem überzeugt bist, was du machst, warum nicht? Problem an der ganzen Geschichte ist dann, ihr seid ja immer noch Contractor, ja, also freiberuflich. Das heißt, eure Firma, wenn sie keinen Auftrag mehr hat für euch, schmeißt euch raus. Also im Sinn von, beschäftigt euch halt nicht weiter. Das heißt, die waren aber darauf angewiesen, dass sie jetzt eben für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wie lange auch immer diese Kreditgeschichten angelegt waren, regelmäßig Geld verdient haben. Weil da mal 6 Monate kein Geld verdienen, ging nicht. Na, so viel haben die nicht als Rücklagen gehabt, um das zu stemmen. Das heißt, die konnten sich's nicht leisten, gefeuert zu werden. Hab abgesehen davon, dass die Chance natürlich immer besteht, egal wie gut du bist, wenn die Firma den Auftrag verliert an eine andere Firma, dass du von der anderen Firma nicht übernommen wirst, weil die ihre eigenen Leute irgendwie erstmal reinbringen will oder warum auch immer. Aber was ich natürlich, worüber sie ein bisschen die Kontrolle, darüber haben sie keine Kontrolle gehabt, na klar. Aber worüber sie ein bisschen Kontrolle hatten, war natürlich, ob sie sich's mit dem Chef verscherzen. Ja? Und wenn du, sag ich mal, einen Auftrag ablehnst als Teamleader, dann guckt dich der Chef schon 2-mal an. Ja? In manchen Firmen mehr, in manchen weniger. Wenn er dir vertraut und sagt, okay, du weißt, was du tust, wenn du sagst, das ist zu gefährlich, wir fahren da nicht lang, dann erkläre ich das dem Kunden irgendwie, weil am Ende bezahlt er ja dafür, dass er sicher ist. Nicht dafür, dass du dort die Gegend irgendwie auf magische Weise sicher machst. Du bist ja nicht das Militär, du gehst ja nicht dahin und befriedest mal kurz die Viertel, wo du durchfahren musst, sondern du musst ja gucken, komme ich damit klar, kann ich dann den Weg finden, wo wir rein, ganz wichtig, und auch wieder rauskommen, ohne dass uns einer irgendwie ans Leder will. Und wenn das dann doch mal passiert, trotz aller Planung, dann hast du ja deine Skills und deine gepanzerten Fahrzeuge und deine Waffen, dass du da wieder rauskommst oder lebend durchkommst. Der Sinn ist nicht, wir fahren irgendwo hin, wir wissen, da gibt's dann ein Brett und dann wehren wir uns und schlagen uns da durch und kämpfen uns durch bis ans Ziel, weil meistens muss man ja auch wieder zurück oder mehrmals an dieses Ziel. Aber ich glaube, einige haben das aufgrund ihrer militärischen Erfahrung einfach auch nicht so richtig verstanden, sondern die sind halt dann auch, also gerade auch Ops-Manager oder sonst was, ne, die sind dann hochbefördert worden irgendwie und waren dann halt so auch der Meinung so, ja, wozu werdet ihr so viel bezahlt und habt gepanzerte Fahrzeuge und Waffen, da muss man dann halt auch mal mit Gewalt durch. Ja, und das wäre dann so alles im Rahmen. Ist natürlich Blödsinn, weil du da immer unterlegen bist. Also so wörtlich hat das jetzt auch keiner da gesagt, aber so ein bisschen das Gefühl hatte ich bei manchen. Vor allem hatte ich aber das Gefühl, dass manche einfach nicht Nein sagen konnten, weil es dann heißt, ja, keine Angst, wir finden schon jemand, der dahin fährt. Fährt halt ein anderes Team oder ein anderer Teamleader und unter Umständen sagen die sich dann, wenn du das mehr als einmal machst, oder vielleicht hatten die Angst, dass es auch schon bei einem Mal so ist, dass die dann halt sagen, okay, nach der nächsten Rotation kannst du zu Hause bleiben, wir haben einen geholt, der fährt diese Aufträge. Das Problem ist, wenn du bei einem Auftrag sagst, nee, wir fahren den nicht, weil der ist zu gefährlich, mit guter Begründung natürlich, ja, nicht weil ich keinen Bock habe, sondern weil die Lage einfach so und so ist und ich komme jetzt dann nachher gleich auf einen Auftrag, wo die Lage entsprechend war. Und der schickt dann einen anderen Teamleader hin und fragt den, ob er fährt und dann sagt der, ja, ja, klar, fahre ich, ist ja kein Problem, ja, weil die wollen ja immer gut dastehen, damit sie mal irgendwann befördert werden. Und er fährt dann und es passiert nichts, weil er Glück hatte, dann stehst du natürlich doof da. Ne? Und es ist ja dann auch nicht so, dass da hundertprozentig was passiert. Ne? Das heißt, du spielst dann schon so damit, okay, wie viel Risiko bin ich bereit und damit auch mein Team, ja, einzugehen, passiert jetzt heute was oder nicht? Auch wenn die Lage vielleicht so ist, dass man sagen würde, hey, lass uns da mal nicht runterfahren. Weil da musst du immer mit überlegen, okay, finden die jemand anderen, der runterfährt? Wie ist der Chef eingestellt? Wie ist er mir gegenüber eingestellt? Da läuft so viel Politik und Messer in den Rücken im Hintergrund bei so einer Firma, ja. Das will man gar nicht wissen. Da ist es nämlich dann ab einem bestimmten Niveau nicht mehr so, dass du einfach nur so deinen Job machst und solange du deinen Job gut machst, ist alles gut, sondern da wollen dann andere deinen Job haben. Ne? Als Operator scheißegal, da will keiner deinen Job haben, ne? Den haben die ja sowieso alle. Aber so ab Teamleader aufwärts, da wird's dann schon so langsam, da fängt dann so die Freundschaft an zu bröckeln beim einen oder anderen, sag ich mal. Die Kameradschaft, wenn es um die Beförderung geht. Gut, lange Vorgeschichte. Im Prinzip die Vorgeschichte deswegen so lang, dass ihr versteht, okay, was führt denn zu diesen Problemen? Ja, beim letzten Mal war es ja auch schon so, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, laut Karte, siehst du, da oben kannst du nicht wenden, das geht nichts. Wir brauchen eigentlich gar nicht hochfahren, um diese Dinge auszuprobieren. Außerdem musst du über diverse Brücken, hast keine Ausweichmöglichkeiten, also Choke Points im Prinzip. Eine Brücke ist in Reparatur, die ist nur einspurig befahrbar. Also ein Scheißloch nach dem anderen. Ja, wo du eigentlich sagst, das ist das Risiko nicht wert, wenn du laut Kartenlage schon sagen kannst, was du oben sehen wirst. Oder du schickst halt einen Local hoch, der soll hochfahren, da oben ein paar Fotos machen, wieder runterfahren. Da schicke ich doch kein ganzes Team mit 3 Fahrzeugen. Ist doch Quatsch. Aber es wird dann trotzdem gemacht, weil der Kunde das so gesagt hat und weil man dann dem Kunden nicht irgendwie Gegenvorschläge unterbreiten will, obwohl, warum auch immer, ja. Weil halt manche Leute wieder mehr ans Geld denken und keine Eier in der Hose haben und einfach nur sagen, ja, wir machen einfach was der Kunde will, auch wenn der Kunde keine Ahnung hat und eigentlich dich bezahlt, dass du ihm bei sowas Alternativvorschläge bringst, ja, und sagst, pass auf, wir können das so und so rausfinden, ohne Gefahr für irgendwas. Anders ist die Lage einfach zu unübersichtlich. Aber ich bin nicht in der Position da oben gewesen, deswegen beurteile ich das alles aus meiner Sichtweise und mit meiner Information. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die da oben tatsächlich so weit gedacht haben oder diese Vorschläge gemacht haben. Nach dem, was ich immer als Feedback bekommen habe, weiß ich nicht mal, ob es überhaupt bis an Ops-Management oder sonst irgendwas rangetragen worden ist oder ob es der Teamleader einfach mal von sich aus blockiert hat und gesagt hat, nein, ich habe es vorgeschlagen, die haben gesagt nein. Weil er das nicht vorschlagen wollte. Ja? Und weil ich natürlich, doof wie ich wieder bin, mich auf die Befehlskette verlassen habe, ja, und gesagt habe, ja, ich überspringe meinen Teamleader jetzt nicht. Wenn der mir sagt, er hat gefragt, dann glaube ich ihm das. Vielleicht hat er nicht, ist ja auch egal. So. Jetzt war es so, wir haben, bevor wir zu diesem Auftrag kommen, um den es jetzt eigentlich geht heute, auch noch andere Sachen gemacht, ja. Und zwar auch andere Sachen, die wirklich teilweise, wo man gemerkt hat, okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Ne? Wer sich in Basra ein bisschen auskennt, der weiß, die Engländer hatten verschiedene Bases dort. Ja? Die bekanntesten war der Basra Palace, der ist 2007 im September irgendwann aufgegeben worden, weil die konstant Scharfschützen, hier Steilfeuer, Raketen, Mörser, sonst irgendwas hatten, IEDs und so weiter, ja. Und die sich irgendwann gesagt haben, hey, das lohnt sich nicht, wir kriegen hier die ganze Zeit nur aufs Maul, wir können eigentlich gar nichts mehr machen, weil wir gar nicht mehr rauskommen aus unserem verbunkerten Palast und wir verziehen uns jetzt, das macht keinen Sinn mehr. So, jetzt ist ja aber irgendwie ab April 2006, ne? Das heißt also, es ist bisschen über einem Jahr, bevor die Briten da unten mal den Stecker ziehen. Aber man kann sich schon ein bisschen vorstellen, wie die Lage da unten ist, ja? In Basra selber. Nämlich nicht gut. Es war auch so, Basra ist natürlich sehr nah am Iran, im Prinzip gleich um die Ecke, ja, steinwurfweit. Da kommt natürlich auch gut Material, nicht nur menschliches, also so Advisor, ja, iranische revolutionäre Garden, Offiziere oder irgendwas, die da unten da die Revolution ein bisschen vorantreiben, ja, und die Schiiten unterstützen, sondern halt auch Material. Und zwar ganz besonders kam aus dem Iran dann zu der Zeit und später dann noch mehr EFPs, also Explosive Form Projectiles. Im Prinzip panzerbrechende Minen, ja, also Antipanzerminen, aber halt selbstgebaute. Und so ein Ding ist relativ simpel, das ist wie, ich sag mal, eine große Dose und vorne ist eine Kupfer-Halbkugel drin. Und in der Dose ist das Sprengmaterial und im Prinzip durch die Form der Dose und diese Halbkreisform des Kupfers und der Explosion formt sich diese Kupferscheibe in einen Kupferpfeil. Und dieser Kupferpfeil ist super schnell und super heiß. Und der durchdringt im Prinzip, also auf jeden Fall jedes von den Fahrzeugen, in denen wir drin gesessen sind. Ja, da geht auch, ich weiß nicht, durch wie viel Panzerstahl der durchgeht, aber für ein gepanzertes Fahrzeug von unserem Kaliber, was wir gefahren sind, reicht's also dicke. Ne? Auch die Humvees und so sind damit halt regelmäßig weggeknallt worden. Und das Ding wird normalerweise so ausgelöst. Du hast meistens irgendwelche verschiedene Auslöser, die sind meistens aber nicht manuell. Weil dieser Pfeil sollte dort treffen, wo jemand sitzt. Das heißt, man hat je nach Fahrzeug, die Jungs dort haben gewusst, wie viel Abstand ist von Auslöser zu Fahrer sein, um das Ding zu legen. Dann war der Auslöser natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, 2 Meter weiter vorne als die EFP. Und wenn du mit dem Auto entweder eine Lichtschranke durch hast oder auf was draufgefahren bist, auf eine Platte oder irgendwas, dann hat es das Ding ausgelöst und es hat dann normalerweise auf Höhe Fahrer-Beifahrer auch in Hüfthöhe oder so, ne, damit du, wenn es ein bisschen vorbeigeht, trifft es halt irgendwas zwischen Knie und Hüfte, also im Oberschenkel. Deswegen hat man da unten auch so viel Amputationen gehabt von Beinen. Das Ding geht dann da rein. Im Prinzip hat eine irre Temperatur. Ich weiß nicht mehr, wie hoch sie war. Da müsste mal jetzt jemand sich schlau machen. Aber es waren auf jeden Fall, es war so hoch die Temperatur, dass alles normalerweise, was entflammbar ist, anfängt zu brennen. Deiner Klamotten inklusive. Deswegen ist es dann immer sehr schlecht, wenn man Plastik anhat. Ja, also deine schönen atmungsaktiven Plastikhemden, ja, die schmelzen dann schön am Körper fest. Deswegen haben wir nachher, ja, wo ich bei Dyncor war, halt auch alle diese Nomex Flightsuits angehabt. Ja? Und hier Balaklava auf, auch aus Nomex oder irgend sowas, Handschuhe an, Brille auf, Helm, volles Trara, keine offene Haut eigentlich. Ja? Weil da bist du natürlich primäres Ziel für solche Angriffe gewesen. Weil anders sind die, du warst so gut bewaffnet, anders sind die an dich ja nicht rangekommen. Und deswegen hast du da eben die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Bei uns im Low Profile hatten wir dieses Problem nicht. Ihr habt ja schon gemerkt, unser Problem waren die Checkpoints. Wir sind, also mein Callsign, wo ich war mit Low Profile, ist nie angesprengt worden, weil die dich gar nicht erkennen. So. Wenn dich jetzt aber so eine EFP treffen sollte, hast du natürlich die Arschkarte gezogen, ja, weil du natürlich drin sitzt mit deinen normalen Klamotten und auf so ein Ding mal gar nicht vorbereitet bist. Und wir sind einmal am Basra Palace vorbeigefahren und ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich glaube, wir wollten irgendwie dort Kontakt mit denen aufnehmen und haben dann gemerkt, ich zeige mal kurz, wo der ist hier, das Ding hier unten, das ist der Palace, ja, das hier ist die Stadt, hier oben ist Basra Airbase im Prinzip. Ein riesen Flughafen, da waren auch die Amis und die Engländer drin und da waren wir auch zu dem Zeitpunkt stationiert, also zumindest sind wir von da losgefahren und da muss ich es nochmal ein bisschen genauer anguckt, ja, dieses Gelbe drumrum, das ist so eine Umgehungsstraße und im Prinzip ist dieser komplette Palast von Mauern umgeben, also hinten hat er hier einen Zugang zum Meer, aber nicht zum Meer, zum Fluss. Und das ist natürlich jetzt nicht so eine Mauer unbedingt, aber von außen. Du kommst also von außen da jetzt auch überhaupt nicht rein. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, warum wir da hingefahren sind. Ich weiß nur, wir sind blöd davor gestanden. Und an dem Gate, wo wir eigentlich davor stehen wollten, beziehungsweise wo wir reinfahren wollten, laut meines Teamleaders, sah es dann so ungefähr so aus hier. Ja, müsst ihr mal schauen ein bisschen. Ihr seht hier diese T-Walls hier unten, die sind ungefähr 5 Meter hoch. Ja, also da seht ihr nur Wand, wenn ihr davor steht. Da seht ihr weder, was dahinter ist, noch sonst irgendwas. Ne? Hier vorne dieses hübsche Ding, das ist im Prinzip ein Eingang. Ja? Und da oben sind auch Scharfschützen und alles drin. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wie man da rankommt oder reinkommt, ist es jetzt schwierig. Da fährst du halt nicht einfach rein. Ne? Du musst dich da irgendwie anmelden, telefonisch, Funk, natürlich die mit dem Militärfunk normalerweise. Und wir hatten da ja keinen Zugriff drauf, ja, auf den britischen Militärfunk. So, wir sind dann also an eine Stelle hingefahren, auch die ungefähr so aussah. Und dann hat mein Team wieder gemeint, so, ja, okay, da kommen wir jetzt irgendwie nicht rein. Ja? Weil normal wären wir da reingekommen mit unseren ID-Karten. Aber du kannst da nicht einfach so hinfahren, unangemeldet, und dann denken, also bei den Amis kannst du das schon. Ja? Da haben die haben Geld, die stehen da draußen und so. Bei den Engländern ist das so ein riesen Sniper-Hide, ja, wo du nicht weißt, okay, wer beguckt dich gerade, was haben die da alles auf dich gerichtet? Und du hast auch kein Kommunikationsmittel, weil da kein Typ draußen steht. Warum steht kein Typ draußen? Weil die ganze Zeit von Snipern und sonstigem beschossen worden sind. Damals auch schon. Nicht in der Häufigkeit wie dann 2007, aber schon auch. Ja? Also die waren praktisch konstant unter Belagerung. Und wir sind da hingefahren, weil wir mal rein wollten. Ich weiß nicht, ob der shoppen wollte, irgendwas, ne? Einen Kumpel, na, wahrscheinlich kein Kumpel, irgendwas, einen Kumpel besuchen, wollte ich sagen. Kann ja sein. Ja, ist ja jetzt auch nicht so abwegig, wenn man in der Gegend ist, fährt man halt mal hin. Aber wenn man sich davor ein bisschen schlau macht, dann hätte man wissen sollen, dass das so aussieht. Und ja, dass man da nicht einfach so reinkommt. Ja? Gut. Hier sieht's jetzt noch ein bisschen aufgeräumt aus, ja, mit dieser Straße hier. Das ist eben ein Stück davon, ne? Ihr habt ja gesehen, wie groß das Ding ist. Das ist, ja, also da kann man schon, wenn ihr mal guckt, wie groß der Palace ist jetzt im Vergleich zur Stadt, ja, der ist nicht so klein. Ja, auch im Vergleich zur Airbase, ne? Das ist schon ganz, ganz ordentlicher, ganz ordentlicher Brocken, sage ich mal. So, und wir sind da hingefahren und die Hinfahrt war auch einigermaßen okay. Jetzt mussten wir aber wieder wegfahren. Und die Straße, auf der wir waren, da gab's irgendwie nur eine Straße so. Also, muss mal kurz gucken. Wartet mal ganz kurz, ich schau mal gerade. Also, Basra Palace Camp. Ihr seht, ich habe da mal was vorbereitet, ja. Und da seht ihr, wie groß dieses Ding ist. Ja? Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir da reingefahren sind. Aber im Prinzip gibt's hier verschiedene Straßen. Ja? Zum Beispiel wie diese hier. Eine Seite okay, andere Seite hier eben so Gras. Hier Wohnungen, irgendwas, auch mal ein bisschen nichts, ja. Und hier hinten halt, hier halt genauso. Ja? Muss man sich jetzt so vorstellen. Wir fahren da lang und es ist im Prinzip so ein bisschen eine Einbahnstraße. Ja? Du hast halt auch wieder so einen mittleren Trennstreifen, der war komplett zugemüllt. Und rechts neben der Straße war es auch komplett zugemüllt. Also wenn ich jetzt sag komplett zugemüllt, müsst ihr euch vorstellen, das war 1,5 bis 2 Meter hoch ein Müllwall. Ja? Ich weiß nicht, ob man den absichtlich irgendwie mit dem Bagger da aufgeschichtet hat oder was auch immer. Oder ob das mal ein Erdwall war, auf dem einfach nur noch viel Müll dazu lag. Auf jeden Fall ein paar hundert Meter, möchte ich jetzt mal sagen, Müll links, Müll rechts, und du konntest auch nicht über diesen Mittelstreifen. Also du bist in deiner Spur gewesen und konntest nicht umdrehen. Du konntest auch nicht auf die andere Straßenseite, so wie manchmal, ne? Sondern du warst einfach so zwischen diesen zwei Müllbergen da fest. Und dann fährst du da so lang. Wenn ihr euch jetzt nochmal dran erinnert, EFPs, ja? EFPs sind im Prinzip Dosen mit einem Metallstück vorne. Also mit einer Kupferscheibe vorne drin. Da kannst du ja locker mal irgendwie eine Plastiktüte drüber machen. Selbst wenn du keine Plastiktüte drüber machst, sieht's aus wie eine alte Dose. Diese Kupferscheibe, die musst du ja nicht in Kupfer lassen. Die kannst du ja anstreichen in Grau oder Schwarz oder Schlag mich tot. Ja? Und dann legst du dieses Ding einfach in diesen Müllhaufen rein. Und dann kannst du die richtig schön ausrichten. Richtige Höhe, ja. Und wenn dann einer vorbeifährt, dann rauchst du ihn halt weg. Und wir fahren da halt so durch, ne? Und da denkst du so, so jetzt kann, ist egal, wie langsam du fährst, du wirst dieses, und egal, wie intensiv du dort anschaust, du wirst, wenn da eine EFP liegt, findest du die nicht. Punkt. Ja? Also fährst du einfach da mal wieder durch diese Straße durch, in der du drin bist, weil irgendjemand gedacht hat, es wäre eine gute Idee, in den Basra Palace zu fahren, ohne sich vorher zu informieren, wie man denn da reinkommt. Ob dieses Gate überhaupt noch offen ist, ob du da einfach so reinfahren kannst, wen du da vielleicht mal vorher kontaktierst. Gut. Und dann endest du auf so einer Straße, wo du denkst, so, jetzt können wir mal die Würfel rollen lassen wieder, ja? Weil jetzt fahren wir mit zwei Mercedesen und einem Scout-Car da durch. Und sind gerade davor noch vor diesem Gate gestanden. Ja, weil wir uns überlegt haben, wie wir denn da reinkommen. Also, trotz Low-Profile-Autos, ja, viel auffälliger kannst du es dann in dem Moment nicht machen. Also, wenn da momentan irgendjemand was beobachtet hätte oder da jemand schon was gelegt hätte, dann beobachten die das ja auch, weil die schalten das ja erst scharf, wenn ein Ziel vorbeikommt. Ja, sonst ist ja beim ersten Iraki, der da drüber fährt, ist dem sein Auto weg und die EFP ist verschwendet und du hast dir irgendwie die Locals nicht gerade zum Freund gemacht. Ja? Und du bist ja doch irgendwo auch bei denen auf der Seite, wenn du da hier so ein Aufständischer bist. Gut, ja, es ist nichts passiert. So. Aber das ist halt auch wieder sowas, wo man sagt, sowas macht man nicht. Das ist einfach völliger Quatsch. Okay. Das ist jetzt mal so die Vorgeschichte gewesen. Der eine Incident war irgendwie am 9. April und der jetzt, wartet, lass mich mal schauen, ich muss lügen sonst. Der jetzt ist am 26. April, also 3 Wochen später, so ungefähr. Oder zwei Wochen später. Ah, 2 Wochen ein paar zerquetscht, scheiß drauf. Was haben wir gemacht? Wir sind, und das ist jetzt auch ganz witzig, also ich habe den Bericht da, ne? So ein Bericht sieht ungefähr so aus, ja? Dim, 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 dim. Nicht so wirklich spannend, Text halt, ja? Da steht aber zum Beispiel, stehen die Koordinaten drin, wo der erste Kontakt war, zweiter Kontakt, und es stehen halt Zeiten drin. Ne? Und das ist eben ganz interessant, insbesondere wegen den Koordinaten und den Zeiten, weil ich mir sowas nicht gemerkt habe. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, und wenn ich das nicht hätte, müsste ich jetzt halt das alles weglassen und sagen, es war ungefähr da und da und wird so und so aussehen. Jetzt hatte ich aber ein paar Karten vorbereitet, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wovon ich überhaupt rede hier. So. Warum dieser Bericht auch noch interessant ist, den hat ja mein Teamleader geschrieben. Und er hat da ein paar Sachen geschrieben, wo ich sagen muss, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die nicht stimmen. Ne? Zum Beispiel, der erste Satz, der da steht, war Papa 3 was returning to Basra International Airport after completing a reconnaissance of a possible route to transport Parsons personnel to Grid Location. So, wir haben diesen Auftrag keineswegs vollständig ausgeführt. Auch wenn er das jetzt da so schreibt. Das weiß ich ganz sicher, weil wir hierhin gesollt hätten, ja? Dahin. Im Nichts. So. Wenn man jetzt mal ein bisschen rauszoomt hier, dann seht ihr, wie sie sehen sie nichts. Ja? Da unten ist nichts. Selbst jetzt 15 Jahre später ist da unten nicht viel. Jetzt schaut euch aber mal an, was da sonst noch so ist. Nämlich auch nicht viel. Ja? Wir haben hier Fluss. Und wir haben hier im Prinzip auch Wasser, sage ich mal. Ja, hier vorne habt ihr ja schon den Ozean praktisch. So sieht das alles aus. Hier unten sind wir. Hier ganz links oben ist Basra Airbase. Hier ist Basra Palace, nur damit ihr so ein bisschen den Überblick habt. Und Basra ist das Ding da in der Mitte, hier. Das ist die Stadt. So. Jetzt, ihr seht schon, das ist ja eine ganze Menge Entfernung hier so, wo wir da hinwollen eigentlich, ne? Da unten. Und zwar kann man da ja mal gerne gucken, wenn man hier auf geradem Weg von hier nach da misst, beziehungsweise hier war es ein Checkpoint, wupp, und irgendwo sind wir dann hier oben hergekommen, wupp, dann sind das schon mal 90 Kilometer, ja? Und da ist es nochmal ein Stück bis zur Airbase, also sagen wir mal 100 Kilometer. Wären wir jetzt da insgesamt gefahren. Davon ungefähr, wir gucken uns den ersten Teil nochmal an hier, dieses Stück Straße alleine sind 52 Kilometer. So, wir nehmen mal nur das Stück. Da gucken wir mal, wie die Straße hier so aussieht. Also, na, wie Sie sehen, sehen Sie Erde. Da ist ein ganz kleines bisschen was Graues. Okay? Das kleine bisschen Graue hier, interessiert mich mal, ob man da die Breite messen kann. Okay, sind 4 Meter. 4 Meter 17. Ja? So ungefähr. Also, da ist nicht so viel mit großer Laster, schon gar nicht mit einer in jeder Richtung. Und das kann man da rausfinden, ohne dass man da mit irgendeinem Auto hinfährt. So, jetzt wollten die hier unten irgendwo, also es war Parsons CMC. CMC hat die Munitionskontrolle, also CMC steht irgendwie was, irgendwas für Control wahrscheinlich. M ist entweder Munitions, wahrscheinlich Munitions und nicht Mines. Und C könnte auch irgendwie Clearing oder Control irgendwie sein. Also irgendwas mit Sichern oder Räumen von Munition oder Minen. Irgendwie sowas hieß es. Wie gesagt, die hatten eben den Auftrag da, diese ganzen alten Munitionslager zu sichern und dann leer zu räumen oder was auch immer damit zu machen. Zu sichern hauptsächlich erstmal. Zu gucken, was drin ist, keine Ahnung. Und da unten war wohl so eins. Ja. Und der Weg, den wir da eingezeichnet hatte, ja, das ist ja der größte Teil. 50 Kilometer ist das gewesen. Das heißt, die hätten sich da unten ja auch erst ein Camp aufbauen müssen. Da ist ja kein Camp. Das heißt, die müssen mit Schwerlastern, mit Containern und so weiter, müssen die da runterfahren. Und da sieht man ja schon, ja, man kann da schon runterfahren wahrscheinlich, 4 Meter. Es darf aber nichts entgegenkommen. Und es darf schon gar nichts irgendwie feindlich Gesinntes entgegenkommen. Oder da unten auch nur irgendwie rauskriegen, dass du da runterfährst, ne? Weil es ist ja im Prinzip einspurig. So, jetzt muss man sagen, es ist Sommer gerade und nicht April. Und diese Satellitendings weiß ich nicht, wann die aufgenommen worden sind. Das sieht jetzt alles sehr trocken aus dort. Man sieht aber auch direkt daneben, sieht sehr feucht aus. Und das hier ist die Straße, die wir genommen haben nachher. Tatsächlich, ja. Also wo rechts tatsächlich Sumpf ist. Das war Sumpf. Und das, was ich gemessen habe, ja, das ist ja im Prinzip eine gerade Linie gewesen. Also, es ist ja ein Unterschied, ob ich von hier schön gerade durch bis nach Basra fahren kann oder nicht. Und wir haben relativ schnell rausgefunden, eigentlich auch schon nach Karte, dass man da nicht gerade runterfahren kann. Sondern, dass man eben hier so ein bisschen ums Eck fahren muss. Ja? So. So kann man fahren. Und so sind wir dann auch gefahren. Das Problem nachher, das erzähle ich euch jetzt gleich, das, was man da unten sieht, das ist tatsächlich eben ein Sumpf. Ja? Und das war so, dass man nicht nur auf einer Seite den Sumpf hatte, sondern tatsächlich auf beiden. Das heißt, diese Straße hier, ja, die hier so am Sumpf lang geht, die ging, also es war wie ein Deich. Und der Deich war leicht erhöht, ja, keine Ahnung, vielleicht 1 Meter, 1,5 Meter über dem Sumpf. Und da war aber auf beiden Seiten Sumpf. Jetzt vielleicht nicht auf beiden Seiten so richtig nass, aber auf der unteren, hier wo es grün ist, war es auf jeden Fall, da stand Wasser. Und auf der anderen war es so, dass du mit dem Auto nicht einfach so über Land fahren konntest. Ja? Vielleicht wäre es mit einem SUV gegangen, ich nehme aber an, der wäre dort auch eingesunken. Mit einem Mercedes kommst du von diesem Deich überhaupt nicht runter. Wir sind ja mit zwei, wie immer, Low Profile mit unseren zwei Mercedesen und dem Softcar gefahren. Und da haben wir relativ schnell gesehen, dass das scheiße ist. Also haben wir es tatsächlich in live halt auch gesehen. So, jetzt gehen wir aber gleich nochmal zurück. Und zwar, lass mich mal kurz gucken. Ich habe hier, genau, das hier wollte ich euch zeigen. Das hier ist eine Straßenkarte. So, und auf der Straßenkarte, da sieht man, das hier ist dieser Kanal, den man hier eben dann auch, warte, hier eben auch sieht, dieser Kanal, ja, das ist der große Kanal, den ihr jetzt auf dem anderen Dingens auch seht, der da, ja, der hier. Und wenn ich jetzt hier mal runtergehe, das hier ist diese Abzweigung nach rechts. Ja? Diese gerade Straße hier, da sind wir nicht drauf gekommen, weil die abgesperrt war. Wir mussten also hier lang fahren. Und hier kommt man dann auf eine Straße, die aber nicht die Straße ist, auf die wir wollen. Wir wollen nämlich eigentlich hier hin, ja, da wo die Hand ist. Die Straße sieht ja relativ groß aus. Aber wie gesagt, die geht nicht dahin, wo wir hinwollen. Wir hätten irgendwo hier rechts abbiegen müssen und auf so eine Parallelstraße fahren müssen. Na, die gibt's hier, ja? Hier ist so ein bisschen so ein Geflecht. So, das geht dann auch hier runter und hier unten, hier irgendwo, wäre dieser Punkt gewesen, wo wir hätten hin sollen. Ja? So. Ärgerlich. Man hätte natürlich auch sagen können, ja, da kannst du ja bis hier runterfahren, dann wieder hier auf die große, hätte man eigentlich gleich auf die große fahren können, ne? Und dann von hier unten dann diese Straßen hier reinfahren. Jetzt ist es so, das war vor 15 Jahren. Ja. Und vor 15 Jahren, auf den Karten, die wir hatten, war da kein anderer Weg. Wir sind den besten Weg gefahren, den wir laut Karte gefunden haben. Und dieser beste Weg war halt nicht ganz so doll. Also selbst wenn ich jetzt hier diesen besten Weg anschaue, ja, also Das ist der, der bis runter geht, der eben nicht bis runter geht. Aber da sieht man, im Prinzip hier gibt es jetzt oder gäbe es jetzt zwei Straßen. Eine hoch, eine runter, aber ihr seht auch schon, hier in der Mitte, da ist eben jetzt nicht so viel mit hoppla hopp, wir fahren vom einen auf den anderen. Ne? Da sind Pfützen und Löcher und alles Mögliche. Das heißt im Prinzip, wenn ihr auf dem Weg, auf dem einen seid, dann bleibt ihr da drauf. Und dann ist das nicht so einfach, da irgendwo links, rechts irgendwas Spaßiges einfach zu umfahren oder so, sondern da hängt man dann halt schon ein bisschen fest. So, dass das einfach nochmal allen klar ist. Wir bewegen uns jetzt gleich erstmal von Basra aus nach Süden. So, hier. Wir kommen praktisch hier aus Basra irgendwie raus. Da bei dem International Stadium. Hier ist eine Brücke, die spielt nachher noch eine Rolle. Und wir fahren hier irgendwo diesen Weg hier runter und dann hier nach Süden. Diese tolle Straße hier ging nicht. Irgendwo war hier was abgeblockt mit großen, mit Lastwägen, die auch so aussahen, als ob sie da stehen, um diese Straße zu blockieren tatsächlich. Also die sahen nicht so aus, als ob sie da erst gerade so geparkt sind, weil da die Trucker halt Pause machen, sondern diese waren verstaubt und sahen aus, als ob die da schon länger stehen und sie standen so, dass es aussah, als ob sie wirklich so positioniert worden sind, dass du da nicht durchkommst. Ja? Haben wir schon mal gedacht, okay. Damit ist die zweite Straße schon mal weggefallen. Wir hatten dann nur noch eine. Diese eine Straße war die hier. Ja? Die hier runterführt und parallel zu diesem Kanal verläuft. Ja, und das ist ein großer Kanal. So. Und dann fahren wir hier also im Prinzip erstmal weiter. Der kleine Punkt wird nachher mal wichtig. Ja. Und wir fahren immer weiter auf dieser Straße hier. Immer weiter. Und dann kommt man ab und zu solchen komischen Pumpstationen oder irgendwas. Und hier unten, das sind Ölfelder. Ja, und das sind Ölpipelines und alles Mögliche. Und da gibt's eine Einheit, die nennt sich Oilfield Police. Ja. Und das sind im Prinzip die Mall Cops. Ja. Das sind die Kaufhausdetektive vom Ölfeld. Also die Ölfeldsicherheit. Nennt sich aber Oilfield Police, weil die auch irgendwie unter irgendein Ministerium halt fallen und nicht privat sind. Die haben aber praktisch irgendwie nur Befugnis auf dem Ölfeldgelände oder sind nur dafür zuständig eigentlich und kommen sich da halt vor wie die Chefs. So, und die Djangos, die sitzen halt da irgendwie ab und zu mal rum und haben da irgendwelche Checkpoints mit Schranken und so. Und wir sind jetzt aber so durchgefahren mal wieder, ja. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit lag, in der wir gefahren sind. Jedenfalls war keiner da. So, wir fahren da also so weiter. Und dann fahren wir hier auf dieser schönen Straße immer weiter, immer weiter, immer weiter. Jetzt gucken wir noch mal kurz an, was das für eine Straße ist hier. Wenn wir es mal ganz so, ja, 4,60 Meter oder irgendwas, ne? Okay. Jetzt habt ihr natürlich nur mich gesehen und nicht diese Straße. Na, ist auch nicht so wichtig, ne? Diese Straße neben dem Basra-Kanal. Passiert auch nichts Spannendes, ne? Wir fahren halt so weiter und weiter und weiter. Dann fahren wir so und dann fahren wir so. Jetzt mach's mal noch ein bisschen kleiner, sonst fahren wir da ja ewig. So. Und jetzt gab's hier diese Abzweigung, ne? Weil wir wollten ja nicht ewig den Basra-Kanal langfahren, da wollten wir ja nicht hin. Wir wollten ja hier ein bisschen ins Landesinnere. So, dann fahren wir hier so weiter. Und dann ist hier wieder so mal so ein Checkpoint gewesen. Ja, da waren ein paar Häuser gestanden. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier nicht vielleicht hier oben war. Aber das sind die Koordinaten, die im Bericht stehen. Es könnte durchaus sein, ich gehe mal fast davon aus, dass der tatsächlich hier war. Weil, das sind jetzt natürlich schon Riesendinger hier, ja, da waren so ein paar Erdhütten, nenne ich es mal. So ein paar Gebäude aus Schlamm. Und kann natürlich sein, dass sie die jetzt einfach mittlerweile abgerissen haben, so viele Straßen hier durchgehen. Und diese ganzen Straßen gingen da auch nicht durch. Sondern da waren irgendwie so zwei, drei kleine Gebäude irgendwie und das war es dann eigentlich auch schon. Und da war niemand. Und dann sind wir halt so weitergefahren, ne? Und zwar immer hier schön entlang. Und dann haben wir uns schon gesagt so, das ist doch scheiße. Weil da kannst du ja überhaupt nicht weg, links und rechts. Ja? Da ist die Straße, glaube ich, dann auch schon ein bisschen enger geworden, als sie am Anfang war. Und dann hieß es, ja, na gut, wir kommen, wir können ja noch ein bisschen weiterfahren, weil wir haben ja keine Klienten dabei. Also ob das einen Unterschied macht, ob da was passiert oder nicht. Ja, das ist so diese Denke. Da frage ich mich, wo hört's denn da jetzt auf? Ja, wir sind ja nicht nur dabei, um sicher zu machen, wenn der Kunde dabei ist, sondern auch, wenn wir da langfahren. Also wir können nicht sagen, hey, jetzt nur weil kein Klient dabei ist, ja komm, lass uns mal fahren, wenn was passiert, ist es nicht so schlimm. Natürlich ist es schlimm. Quatsch. Egal. Ich konnte jetzt dann auch nicht aussteigen und sagen, komm, ich laufe jetzt nach Hause, hab keinen Bock mehr, ja. Wäre vielleicht nicht so gut gekommen. So, wir fahren also weiter. Und fahren dann hier weiter, weiter, weiter. Ich glaube sogar, wir sind hier auf der großen weitergefahren. Ja? Also nicht hier auf der ganz kleinen. Es kann durchaus sein, dass wir den großen lang sind. Kann aber auch sein, dass wir den kleinen lang sind. Kann auch sein, dass es den großen damals vielleicht noch gar nicht gab. Oder. Ja? Ich habe ja jetzt habt ihr es wieder nicht gesehen, ne? Schlaumeier. So. Also, wir sind jetzt entweder hier lang gefahren oder wir sind hier lang gefahren. Es kann gut sein, dass wir diesen großen Weg hier oben lang gefahren sind. Kann, wie gesagt, auch sein, dass es den damals gar nicht gab. Weil der wäre ja direkt bis hier runter gegangen. Und meiner Meinung nach gab es den Weg noch nicht. Sondern es gab nur diesen Weg hier. Hier runter und dann hätte man irgendwann hier unten mal ja hier einen Weg rüber suchen müssen. Wie auch immer, es ist völlig wurscht, weil es geht einfach darum, dass der komplette Weg, den wir gefahren sind, und wir sind den besten Weg gefahren, den wir jetzt optisch da ausmachen konnten und laut Karte und laut GPS. Der war auf so einer Art Damm und links und rechts war Sumpf. Auf der einen Seite mehr, auf der anderen weniger. Auf jeden Fall, wenn da ein Laster eine Panne hat, geht's nicht vor, nicht zurück. Da kommt auch kein Abschleppfahrzeug hin. Du kannst da nicht mit Lastern runterfahren. Also du kannst natürlich und dann hoffst du, dass nichts passiert. Aber im Prinzip wahrscheinlich hättest du das Ding dann von diesem Damm runterkippen müssen, damit der Rest der Fahrzeuge weiterfahren kann. Ja? Also das ist jedenfalls nichts, wo man sagt, das macht jetzt irgendwie Sinn. Das zweite, was wir uns hätten anschauen sollen, war, ob es irgendwelche Querwege gibt zwischen eben dieser Hauptstraße, die da halt mal eingezeichnet war, und der A1 hier drüben irgendwo, ne? Dieser Main Supply Road 1. Also im Prinzip, ob es Übergänge gab zwischen dieser eingezeichneten Straße hier. Na, das ist nämlich, wie gesagt, ja, die wir gefahren sind wahrscheinlich. Wenn wir nicht eben hier diese komische Parallelstraße gefahren sind. Wir sind wahrscheinlich schon die hier gefahren, aber das ist nicht die eben hier hingeht. Ob es hier Parallelstraßen gibt. Und ihr seht ja selbst hier schon, es gibt keine großen, aber es gibt eben unter Umständen hier kleine. Ja. laut den Karten, die wir hatten. Und die sind halt nun mal, das sind militärische Karten gewesen, die relativ aktuell waren. Mit relativ aktuell meine ich 10 Jahre alt. Ja. Das heißt, nach dem ersten Irakkrieg, also den 90er, da hat Saddam nämlich diese ganzen Querstraßen abreißen lassen. Und das war eingezeichnet. Und wir sind jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass er sie auf einmal, weil sich die Lage ja so gut verbessert hat, für ihn diese Querstraßen wieder hingebaut hätte. Ja? Er hat es ja absichtlich gemacht, um da den Verkehr praktisch einzuschränken und zu kanalisieren auf die Hauptrouten. Dass, falls die Amis kommen, sie eben auch die Hauptrouten benutzen müssen oder was weiß ich. Ging auch irgendwie, glaube ich, um Schmuggel eindämmen oder sowas. Und da sind wir eben rein nach Kartenlage schon in der Lage gewesen zu sagen, hey, da geht nichts. Ja? Und wie gesagt, wenn man da mal nur was hätte gucken wollen, hätte man ja auch ein Local hinschicken können. Und nicht so ein komplettes Team, vor allem wenn du weißt, hey, eine Straße rein, eine Straße raus. Ja? Ist halt einfach nicht weit genug gedacht. So. Wir sind jetzt also irgendwie hier unten in der Pampa gewesen, ja. Und dann hat mein Teamleader mal irgendwann auch Schiss gekriegt und gemerkt, hey, wir fahren da ja wahrscheinlich noch eine Stunde, weil du fährst da halt auch höchstens 30, 40, wenn du das erste Mal den Weg lang fährst, ne, weil du musst ja gucken, hält der überhaupt da vorne? Wie ist es denn? Macht ja auch keinen Sinn, da schnell zu fahren mit den Karren, ja, weil das ist halt wirklich eine Dreckstraße gewesen. Das war kein Teer, das war einfach nur platt gewalzt. Wenn du da mit 2 Mercedes langfährst, du willst halt nicht, dass da einer einen Schaden hat, weil, wie gesagt, du kannst da nicht gescheit wenden, kannst nicht gescheit überholen, es geht schon alles irgendwie, aber wenn du da noch einen Platten hast oder irgendwas, na, dann wird's halt immer besser. So. Naja, irgendwann hat sich gedacht, Mensch, wir fahren ja da jetzt noch 1,5, 2 Stunden runter und dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Wir brechen jetzt hier ab. Wir sehen ja, dass die Straße nicht für Lastwagen geeignet ist. Ja, das habe ich schon vor einer halben Stunde gesehen gehabt. Eigentlich habe ich es ja auf der Karte schon gesehen. Er wahrscheinlich auch. Aber jetzt konnte er in seinen Bericht schreiben, wir haben den Auftrag praktisch, den Aufklärungsauftrag durchgeführt, weil wir vor Ort waren und vor Ort tatsächlich gesehen haben, hey, die Straße ist tatsächlich so, wie die Karte sagt. So, dann haben wir gewendet. Und wir haben so gewendet, 180 Grad auf der Straße. Wir haben das Scout-Car nicht vorgelassen. Ja, Scout-Car fährt ja normal immer vor. Jetzt ist es letztes Fahrzeug gewesen. Warum nicht? Meiner Meinung nach, weil da gar kein Platz war, um diese Karre an uns vorbeizubringen. Ja, wir konnten da so wenden in 12 Zügen. Und dann sind wir umgekehrt zurückgefahren. Und wir sind relativ schnell gefahren. Weil auf einmal hat es mein Teamleader eilig gehabt. Wir sind so schnell gefahren, dass unser Scout-Car gar nicht hinterhergekommen ist. Weil es war ja sein Privatauto und der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so komm, leck mich am Arsch, hey, ich mach mir doch jetzt nicht gar kaputt. Also fahre ich ein bisschen langsamer. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ihn ein bisschen abgehängt. Ja? Und dann sind wir hier, wo First Checkpoint steht. Da sind wir dann zu zweit gewesen, ja, mit unseren 2 gepanzerten Fahrzeugen. Und wie gesagt, da waren so ein paar Lehmhäuser und hier saß dann auf so einem Plastikstuhl mal wieder ein Typ mit irgendwie Jogginghose und weißem T-Shirt oder weißem Hemd. Und das Hemd noch so halb offen, ne? Und seine Kanone lag so halb auf dem Schoß und er sah so aus, als ob er da zwar irgendwie die Wache ist, aber auch irgendwie gerade Pause macht oder gerade erst aufgewacht ist oder was auch immer. So, also, wie gesagt, wir sind hier jetzt an diesem ersten Checkpoint, nachdem wir den ganzen Weg hier wieder hochgefahren sind und hier nach links. Also praktisch kurz bevor wir hier auf dieser großen Straße sind, die parallel zum Kanal geht. Und wir rollen halt so hin. Ach, noch besser. Hatte ich jetzt völlig vergessen, weil es bis jetzt keine Rolle gespielt hat. Es war so ein Tag, wo meinem Teamleader auch langweilig war, mal wieder. Ja, was heißt mal wieder? Ihm war halt langweilig. Hat er gemeint, heute fährt er. Dann sage ich zu ihm, ich halte das für keine gute Idee. Weil du musst doch nebenher Funk machen und in die Karte schauen und Kommandos geben und so weiter. Nee, passt schon. Passiert schon nix. Also schon mal die ersten Alarmleuchten sind bei mir angegangen im Kopf, wo wir uns die Route angeschaut haben. Ein Weg rein, ein Weg raus. Im Prinzip der Rest Sumpf. Hast du ja auf der Karte gesehen. Zweites rotes Licht geht an, wenn er so zu mir sagt, heute fährt er. Ich war also praktisch im Teamleader-Sitz. Zumindest im Vehicle Commander und auch noch Teamleader-Sitz. Normalerweise, erinnert euch, der Fahrer fährt nur. Der macht sonst gar nichts. Damit hat er auch genug zu tun. Der Vehicle Commander macht den Funk, macht zur Not auch noch Telefon oder Satellitentelefon, wenn der Funk nicht tut oder wenn er mal mit Saber praktisch, mit der Villa, mit dem Hauptquartier, mit dem Ops-Manager oder dem Watchkeeper telefonieren muss. Und er macht die Verbindung zu den anderen Fahrzeugen. Je nachdem mit eben auch entweder Handy oder Funk oder dem kleinen Funk. So, er hat also genug zu tun. Außerdem muss er in die Karte gucken und muss sagen, wo wir langfahren. Oder ins GPS. Ja, und er muss im Notfall halt auch diesen Notfallknopf drücken und dann mit den Leuten telefonieren, die dich anrufen. Weil die rufen den Teamleader an, der da in dem Sheet steht, das du einen Tag vorher eingereicht hast. Jetzt sitzt da aber ich. Das heißt, die rufen immer noch den Teamleader an. Ich mache alles andere, aber als Teamleader macht er ja auch alle Entscheidungen. Das heißt, er trifft, wenn was schief geht, muss er Auto fahren, alle Entscheidungen treffen, wird auch noch angerufen, muss also auch noch Comms machen. Und zwar dann nicht mit irgendjemand Unwichtigen, sondern mit den Leuten, die uns dann aus der Scheiße rausholen sollen. Und muss sich dann darauf verlassen, dass ich die Karte richtig mache und ich ihm sagen kann, wo er langfahren soll. Ja? Da entscheidet er also dann nichts mehr. Das entscheidet dann im Prinzip ich. Gut. Aber passiert ja nichts. Kennen wir ja. Ist ja immer so, wenn man mal irgendwie alles scheiße macht und alles so macht, wie man es nicht machen soll, das sind die Tage, an denen nichts passiert. Und deswegen macht man das dann auch immer so. Nein. Das sind natürlich die Tage, Murphys Gesetz, an denen dann die Scheiße in den Ventilator fliegt und laut Murphys Gesetz, wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. So. Wir rollen also jetzt hier bei diesem Checkpoint an. Wir machen so, wie wir es immer machen, wenn der Typ pennt oder wenn er nicht deutlich Signale gibt, dass wir stehen bleiben sollen, dann bleiben wir nicht stehen. Sondern wir rollen schön weiter, winken, Ausweis zeigen, winken, lächeln und winken, Private. Ja, lächeln und winken. Hat er auch schön gemacht so, sind wir durchgefahren. Haben auch gesehen, wie er komisch guckt wieder. Und dann war es aber nicht so wie beim letzten, dass er nur komisch geguckt hat und uns weiter hat fahren lassen, sondern hat er uns erstmal ein paar mit seiner Kanone verpasst. Ah, du hörst also nur so bap, 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 bap. Nichts eingeschlagen, zumindest nichts, was man groß gemerkt hätte. Vollgas, wupp, los. Zweites Fahrzeug kommt an, das war auch schon irgendwie 100, 200 Meter hinter uns. Zweites Fahrzeug kommt an, kriegt auch Feuer. Ist ja gepanzert, scheißegal, go, 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 die fahren durch. Die haben ja schon von uns schon Funk gekriegt. Pass auf, Contact, hier, ein Mann, bla bla, so weiter. Die haben dann schon von zwei Seiten bekommen. Sind trotzdem durchgefahren. Und jetzt muss ich noch mal kurz gucken, was dann als nächstes passiert ist. Und zwar, der Zeitpunkt war 15.24 Uhr. Ja, da haben wir praktisch den ersten 3 bis 5 Schuss abgekriegt. 2 Minuten später kam das zweite Fahrzeug und hat auch was bekommen. Oder kurz danach kam das zweite Fahrzeug. So, dann sind wir 400 bis 500 Meter weg gewesen von diesem Contact und haben da erstmal gewartet. Die anderen waren nur 100 Meter weg ungefähr, unser zweites gepanzertes Fahrzeug. Und die haben da gewartet, weil nämlich unser Scout-Car dann als letztes gekommen ist. Und das Scout-Car ist ja nicht gepanzert. Und der ist auch beschossen worden und der ist dann nicht durchgebrochen, sondern hat gewartet. Weil es wäre zu gefährlich gewesen. Was dann wir gemacht haben ist, das zweite Fahrzeug, das näher dran war, hat sich breitseitig hingestellt praktisch wegen der Panzerung. Und dann sind der Assistant Teamleader, also der Vehicle Commander und hinten der RPK Gunner, also wir hatten da einen ehemaligen Fremdenlegionär, einen Tschechen, der hat die RPK gehabt und der ist halt hinten ausgestiegen und haben die zweimal ein bisschen das Feuer eröffnet. So. Da steht jetzt im Bericht drin, der eine hätte in das Gebäude links geschossen und der andere über den Kopf des anderen. Oder irgendwie sowas. In die Luft. Nur zum Erschrecken. Ja? Mein Fremdenlegionär hat mir nachher aber erzählt, er hat schon auf den Typen gezielt, aber die Dinger gingen halt drüber. Blöd gelaufen. Also eigentlich hat er auf ihn geschossen. Dementsprechend angepisst war der Typ nachher auch. Aber da kommen wir noch dazu. So. Jedenfalls, nach dem ersten Mal, dass sie hier Feuer bekommen haben, ist dann unser ich weiß genau nicht mehr genau wie, aber die haben dann, genau, der 2IC hat dann praktisch, wir hatten eine Lautsprecheranlage in dem Fahrzeug. Das heißt, er konnte aus dem Fahrzeug rausfunken mit Lautsprecher und hat gesagt, sie sollen unser letztes Fahrzeug durchlassen, weil wir sonst das Feuer öffnen im Prinzip und das so durchbekommen. Und ich glaube, unser Scout-Car hat dann auch, ist dann auch nochmal der Fahrer oder wer oder einer ausgestiegen, hat zu denen gesagt, pass auf, wie es aussieht, wir dürfen hier durch und so weiter. Die sollen sie durchlassen, sonst gibt's halt Stress hier, ne? Und dann durften die durchfahren. So. Und dann sind wir durchgefahren und dann hat auch nochmal der, also spätestens dann, ich weiß nicht, ob der andere schon durchgefahren war, auf jeden Fall haben die dann nochmal mit denen geredet, irgendwie auch über dieses Lautsprechersystem, über den Iraki halt, also so, dass die es tatsächlich verstehen, haben gesagt, pass auf, das war ein Missverständnis, ihr habt auf uns geschossen, wir dürfen hier sein, wir haben nur zurückgeschossen, um unser anderes Fahrzeug zu schützen praktisch, um den da durchzubringen, wir haben kein Problem mit euch. Und entspannt euch, ja. Und so nach dem Motto, ja, ist alles okay jetzt? Und dann haben die anderen gesagt, ja, alles okay, passt schon und so, ne? Haben sie zumindest gesagt. So ist es an uns weitergegeben worden. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar. Also mein Teamleader, ne? Das war der gleiche vom letzten Mal übrigens, ne? Gesagt, ah ja gut, dass das jetzt geklärt ist, der hat das auch so ein bisschen angestoßen, glaube ich, dass das jetzt geklärt ist, dass wir weiter vorne keinen Ärger kriegen. Ja, weil du weißt ja immer, ne? Telefon ist schnell und dann hast du halt an dem nächsten Checkpoint den gleichen Ärger, den du gerade hattest, nur mit besserer Vorbereitung für die anderen. So, jetzt geht's munter weiter. Wir fahren also dann weiter hier lang und weiter schön die Straße hoch. Wir fahren jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so schnell, weil wir gemerkt haben, dass das keine gute Idee ist, wenn wir den anderen hinten hängen lassen, weil wir eh auf ihn warten müssen. Also können wir auch gleich alle zusammenfahren. So, jetzt kommen wir hier. Da steht SNAP-VCP. SNAP-VCP heißt Vehicle Control Point oder Vehicle Checkpoint. Und SNAP heißt einfach nur, das war kein fest installierter, das war einer, den man da spontan hingestellt hat. So, und ihr seht schon, der ist halt auch wo gewesen, wo du nicht groß weg kannst. Ne? Da ist rechts ist da Pampa und links ist da Kanal. Aber da war tatsächlich links und rechts relativ viel Platz, vor allem rechts. Und zwar war da so viel Platz und da stand nur irgendwie ein Fahrzeug, ja, mit zwei Handeln drauf. Und ich habe direkt gesagt, komm, lass uns durchbrechen, wir fahren einfach weiter. Wir sind ja nicht mehr weit, dann sind wir hier an der Hauptstraße und wenn wir auf der Hauptstraße sind, kann uns diese Oilfield Police mal die Pumpe schmatzen. Ja. Hat mein Teamleader aber abgelehnt. Der hat gesagt, nein, wir reden mit denen. Weil wir wollen ja hier noch öfter wahrscheinlich irgendwie rein und rausfahren, hat er ja eigentlich auch recht gehabt. Und da wollen wir es uns jetzt nicht mit ihnen verscherzen. Außerdem haben wir das ja hinten eigentlich geklärt gehabt mit den Typen. Und wer weiß, was die denen schon erzählt haben, und da muss man da mal die Sache klarstellen. Gut, seine Entscheidung kann man so machen. Hätte ich unter Umständen auch so gemacht. Ich hatte nur in dem Moment eigentlich ja keinen Bock. Weil sonst passiert das, was immer passiert. Wenn du dich zu lang an diesem einen Fleck aufhältst, kommen die auf einmal wie Ratten aus den Löchern gekrochen. Und jetzt sind es zwei, und links und rechts neben denen in ihrem Auto war so viel Platz, da hättest du einen Laster vorbeifahren können. Ist nachher auch noch einer. Aber das ändert sich dann ja relativ schnell, ne? Meistens. Und ich dachte mir, man kann da auch immer noch nachträglich verhandeln. Da schickt man halt mal hier das britische Militär hin und geht mit denen mit und verhandelt dann halt mal aus einer Position der Stärke heraus. Und nicht unbedingt, wenn du gerade hier den Flitzer machst. Aber gut, hätte auch gut gehen können. Ne? Also es war jetzt nicht die furchtbar schlechteste Entscheidung ever. Im Nachhinein war es natürlich doof, aber ich hätte es durchaus unter Umständen auch so gemacht. Ja. Wenn ich Teamleader wäre. war ich aber nicht, also was soll's. So. Leider muss ich jetzt hier mal kurz unterbrechen und euch wieder auf diesem, eher entspannten Cliffhanger hängen lassen. Weil sonst wäre die Folge nämlich 2 Stunden lang geworden. Und das packt der Computer mit der Verdingselung nicht so richtig, ja. Und YouTube braucht ewig, um das Ding zu verifizieren und dann freizuschalten. Und weil Sonntag ist, wollte ich, dass ihr heute wenigstens ein bisschen was zu schauen kommt. Außerdem ist es, glaube ich, besser, wenn ihr öfter mal was Kleines kriegt, als wenn ihr dann wieder eine Woche warten müsst. Ja? Also, nicht traurig sein, nicht die Fingernägel komplett abnagen, es geht gleich weiter. Ja? Ihr haltet das schon durch. Bis dann. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein!